Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Bernd hat schon so ein bisschen gespoilert, worum es heute geht. Ich wollte dich aber vorher mal was fragen, bevor ich in das Thema reinstarte. Und zwar, kennst du das Gefühl, wenn Menschen dich erstmal total feiern, um dich kurz danach oder später fallen zu lassen? Vielleicht hast du das schon mal erlebt. In einem Moment bekommst du Komplimente, du bekommst Anerkennung, du bekommst Zuspruch und im nächsten Moment wenden sich die Leute von dir ab. Die Meinung anderer Menschen über dich kann sich schnell ändern. Deswegen passen wir uns häufig auch unserem Umfeld an, um gefeiert zu werden, um in eine bestimmte Gruppe reinzupassen oder um einfach nicht negativ aufzufallen. Und auch wenn wir sonst ganz anders drauf sind, so passen wir uns unserem sozialen Kreis an. Wir machen das, was sie von uns erwarten. Dazu gehört es, über dieselben Witze zu lachen, dieselben Unternehmungen zu machen und häufig auch, dass wir in Gruppensituationen irgendwie, ja, das Thema Gruppenzwang vielleicht auch eine Rolle spielt. Vielleicht kennst du das hier aus der Gemeinde nicht, vielleicht auch doch. Vielleicht kennst du es aus deinem Freundeskreis in der Schule oder an der Uni oder vielleicht kennst du es auch auf der Arbeit. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann fällt mir so ein Schüler nämlich ein. Der Schüler war in der 8. Klasse zu uns gestoßen und wirkte auf alle ziemlich vernünftig. Er hielt sich an die Regeln, leistete das, was die Lehrer von ihm erwarteten und war durch und durch eigentlich ein solider Schüler. Nach und nach aber fing dieser Schüler an, sich mit den Chaoten der Klasse zu befreunden. Wir kennen sie alle. Vielleicht warst du auch mal einer oder bist noch einer. Er chillte mit ihnen in den Pausen, ließ sich dann später auch dazu hinreißen, Blödsinn mit ihnen anzustellen. Und an einem Nachmittag war das mal so, dass wir ein Fußballturnier bei uns an der Schule hatten, in der Turnhalle. Und alle Schüler oder ein bestimmter Jahrgang war das, glaube ich, 7., 8. Klasse, waren dann dort in dieser Halle und haben dann entweder zugeguckt oder selbst gespielt. Und in den Umkleidekabinen waren die ganzen persönlichen Sachen gewesen. Unter anderem auch Wertsachen. Angestiftet von seinen chaotischen Freunden hat er dann sich dazu bewegen lassen, da in die Kabine zu gehen und von gewissen Leuten Handys zu klauen. Die hat er dann mitgenommen. Das ist dann wenig später aufgefallen, als ein Mädchen in die Umkleidekabine ging, um nach dem Handy zu schauen. Und dann wurde festgestellt, okay, da fehlt ja was. Und dann wurde die Polizei gerufen. Wir durften die Halle erstmal nicht verlassen. Es wurde eine Durchsuchung gemacht und so weiter. Und die Handys konnten nicht gefunden werden. Jedoch einen Tag später, durch eine Befragung der Schüler und wer was gesehen hat und so weiter, stellte sich dann heraus, dass der Schüler, der dann geklaut hatte, entlarvt wurde. Und jemand hat ihn anscheinend verpfiffen. Denn er selbst war sich sicher, dass ihn niemand gesehen hatte. Eben diese Freunde, die ihn dazu angestiftet hatten, das zu tun. Die Konsequenz dessen war, dass er einen Schulverweis bekommen hat und am Ende des Schuljahres auch wegen anderen Dingen, auch die passiert sind, tatsächlich auch einen Schulwechsel anstreben musste. Und auch wenn es natürlich gut war, dass der Täter gefasst wurde, so hat es irgendwie einen bitteren Beigeschmack, dass es die sogenannten Freunde waren, die ihn letztendlich ja an die Lehrer verpfiffen hatten. In einem Moment gehörte er zu den Coolen, chillte mit ihnen, genoss ihr Ansehen. Im nächsten Moment wurde es denen aber zu heiß und sie ließen ihn fallen. Erst war er ein Held und dann war er ein Verstoßener. Und wieso erzähle ich euch das jetzt? Ich erzähle euch das deswegen, weil wir in unserem heutigen Text eine ähnliche Geschichte haben. Nicht dieselbe, aber es gibt definitiv Parallelen zu diesem Schüler und wie dieser Schüler handelt und sich vielleicht auch verhält und wie wir vielleicht auch handeln würden in gewissen Situationen. In der heutigen Bibelstelle geht es nämlich, wie schon Bernd gesagt hatte, um Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 14. Zuerst hören die Menschen Paulus und Barnabas gefasst zu und sind begeistert. Dann kippt alles. Sie werden beschuldigt, verfolgt und am Ende sogar fast gesteinigt. Und deswegen, Bernd hat es schon gesagt, trägt meine Predigt den Titel Zwischen Hate und Hype, Gott gebührt alle Ehre. Also zwischen Hate und Hype, Gott gebührt alle Ehre. Und in dieser Spannung leben wir alle. Wir leben alle zwischen Hate und Hype. Mal gefeiert, mal kritisiert, mal gelobt, mal ausgelacht, mal ausgeschlossen. In der heutigen Predigt wollen wir uns anschauen, wie diese beiden Jünger, diese beiden Apostel mit dieser Spannung umgehen. Und vor allem wollen wir uns anschauen, worauf es wirklich ankommt. Und zwar Gott mit unserem Leben in allen Lebenssituationen zu ehren. Ob in Freude oder in Leid, Gott gebührt alle Ehre. Und bevor wir das tun, würde ich noch mal gerne mit euch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir aus deinem Wort so viele wertvolle Dinge für unser Leben mitnehmen dürfen, Herr. Danke dafür, dass du die Apostel damals ausgesandt hast, dass sie dein Wort verkündigen, Herr. Dass sie wirklich ja deinen Dienst tun, dass sie deine Arbeiter sind in deinem Reich. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns diese Spannung, die es gibt, zwischen Menschen zu gefallen und dir zu gefallen, Herr, dass du uns dort ganz viel Weisheit und Kraft schenkst, richtig zu handeln, Herr. Nicht so zu handeln, wie die Menschen es erwarten, sondern deinen Willen zu tun, Herr. Bitte gib mir auch Weisheit für diese Predigt. Lass deine Worte sprechen und überhaupt nicht meine Worte. Und wir möchten einfach lernen, was deine Gedanken sind, um letztendlich dich noch mehr zu lieben und dir noch mehr die Ehre zu geben, Herr. Danke dafür. Amen. Genau, wir haben heute einen recht langen Text, deswegen müsst ihr ein bisschen konzentriert dabei sein, aber ich werde nicht den Text so häufig dann noch nachlesen. Das heißt, wir lesen jetzt einmal im Stück und dann, also Apostelgeschichte 14, die Verse 1 bis 18. Apostelgeschichte 14, Verse 1 bis 18. Ich lese die Neue Genfer Übersetzung. Auch in Ikonion gingen Paulus und Barnabas in die Synagoge der Juden. Sie sprachen so überzeugend, dass eine große Zahl von Juden und Griechen zum Glauben kam. Doch die Juden, die sich weigerten zu glauben, hetzten die Nichtjuden auf und brachten sie gegen die Brüder auf. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas längere Zeit dort. Furchtlos verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Und der Herr bestätigte ihr Wort, indem er durch sie Zeichen und Wunder geschehen ließ. Aber die Bevölkerung der Stadt spaltete sich. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Schließlich kam es zu einem Ausbruch von Gewalt, bei dem sich Nichtjuden und Juden mit ihren führenden Männern zusammentaten, um Paulus und Barnabas zu misshandeln und zu steinigen. Als die beiden davon erfuhren, flohen sie in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in deren Umgebung. Und auch dort verkündeten sie das Evangelium. In Lystra saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war und noch nie hatte gehen können. Er hörte Paulus reden. Paulus sah ihn aufmerksam an, und als er bemerkte, dass der Mann glaubte, er könnte geheilt werden, rief er laut: "Steh auf, stell dich auf deine Beine." Da sprang der Mann auf und konnte gehen. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lykaonisch: "Die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen." Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil dieser das Wort führte. Der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor der Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Stadttore und er wollte zusammen mit der Volksmenge Opfer darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider und liefen in die Menge und riefen: "Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen wie ihr. Wir verkünden euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen nutzlosen Dingen zu dem lebendigen Gott bekehrt. Er ist es, der Himmel, Erde, Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. In der Vergangenheit hat er alle Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat euch Gutes getan, euch Regen vom Himmel und reiche Ernte gegeben, euch Nahrung und Freude geschenkt. Doch selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge kaum davon abhalten, ihn zu opfern." Amen. Genau, ziemlich viel Text, aber wir gehen da knackig durch. Ich hoffe es zumindest. Also ich habe meine Predigt ganz klassisch in drei Punkte unterteilt. Mein erster Punkt lautet, mutig glauben, auch wenn du Hate bekommst. Quatsch, freimütig glauben, auch wenn du Hate bekommst. Der zweite Punkt lautet, echt bleiben, auch wenn du gehypt wirst. Und der dritte Punkt lautet, Gott allein gebührt die Ehre. Genau, der erste Punkt. Freimütig glauben, auch wenn du Hate bekommst. Also Paulus und Barnabas kommen nach Ikonion und sie erleben genau das, was heute passiert, wenn man mutig oder freimütig über den Glauben spricht. Manche Menschen sind völlig offen und andere blocken dann wiederum komplett ab. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist heute wie damals und wie eigentlich schon immer, seitdem sie existiert, immer ein kontroverses Thema gewesen. Immer. In Vers 3 heißt es aber, sie verweilten längere Zeit und redeten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Dieses kleine Wort freimütig, da werde ich heute ein bisschen mehr drauf eingehen, finde ich sehr interessant. Es bedeutet nicht einfach, dass Paulus und Barnabas sich auf dem Marktplatz stellten und ganz laut und ganz auffällig waren und schrien, damit die Leute sie hören. Es beschreibt vielmehr eine innere Haltung, die sie hatten. Den Mut, offen über ihren Herrn und Retter zu sprechen, auch wenn es unbequem für sie werden könnte. Sie hatten keine Angst davor, irgendwie bei jemandem anzuecken. Freimütigkeit heißt also, für das einzustehen, was wahr ist, selbst wenn es Widerstand hervorruft. Also Freimütigkeit heißt, für das einzustehen, was wahr ist, selbst wenn es Widerstand hervorruft. Also Paulus und Barnabas wussten, die Wahrheit des Evangeliums ist nicht immer beliebt. Und ich glaube, das kennst du auch. Es ist nicht immer beliebt, auch nicht in unserem Land. Wer von Jesus spricht, läuft Gefahr, auf Unverständnis zu stoßen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Er läuft Gefahr, darin ausgelacht zu werden, ausgeschlossen zu werden. Doch was die Jünger, die beiden Paulus und Barnabas auch wussten, war, dass die Verkündigung des Evangeliums ihr persönlicher Auftrag war, genauso wie es unser Auftrag heute ist. Und sie war notwendig dafür, dass die Menschen zum ewigen Leben kamen. Nur das Evangelium befreit nämlich Menschen von Angst, von Schuld und letztendlich auch von der Hölle und von der Hoffnungslosigkeit. Und deshalb schwiegen sie nicht. Sie waren nicht still, sie schwiegen nicht. Sie blieben treu, auch dann, als es ganz gefährlich für sie wurde. Mutig glauben bedeutet also nicht, laut zu sein und mit anderen zu streiten und irgendwie raushängen zu lassen, dass ich ganz viel weiß. Das heißt es nicht. Mutig bleiben heißt, treu bleiben, auch dann, wenn andere sich abwenden. Auch dann, wenn ich merke, dass das, was ich glaube, nicht dem Mainstream entspricht. Ich sehe in den sozialen Medien immer wieder, wie, ich nenne sie jetzt mal Glaubenslehrer, Prediger oder wie man es auch nennen, Influencer, in einer Art und Weise für das Evangelium einstehen, wo ich finde, dass es nicht dazu dient, um Menschen zu gewinnen, sondern eher, um in Diskussionen gegen sie zu gewinnen. Und ich kenne das nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Wenn du versuchst, den anderen zu überzeugen, um Recht zu haben, statt den anderen zu überzeugen, weil du eine Hoffnung in dir hast und weil du dir von Herzen wünschst, dass diese Person zu Jesus findet, dann läuft etwas schief. Und ich in meiner Anfangszeit als Christ und hin und wieder mal auch jetzt, merke das, dass ich in so eine Falle tappe. Dass ich, vor allem als ich ganz frisch Christ geworden bin, ich ganz viel am Diskutieren war mit vielen. Entweder waren das die muslimischen Freunde, die ich hatte in meiner Schule oder auch in der Gemeinde, dass ich viel diskutiert habe über meinen Glauben und versucht habe, Überzeugungsarbeit zu leisten und aber noch gar nicht begriffen hatte, wieso ich das eigentlich tue. Recht zu haben oder so ein Mic-Drop-Moment, ne? So am besten. Dass man am besten da hinten Feuerwerk kommt und so, weil du recht hattest. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es nicht, den anderen in einem theologischen Battle fertig zu machen. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, dass wir selbst ein lebendiges Zeugnis sind für den lebendigen Gott. Das ist unser Auftrag. In Liebe und in Fürsorge zu dem anderen. Und vor allem auch, und das ist auch die andere Seite, Liebe und Fürsorge ganz wichtig, aber auch Wahrheit. Wahrheit ist auch super wichtig. Mut bedeutet also nicht, dass du immer Applaus bekommst von den anderen. Das kann man sich als Christ sowieso, ja, kommt eher so spärlich rüber. Paulus und Barnabas erlebten in Apostelgeschichte 14 nämlich genau das Gegenteil. Sie predigten die gute Nachricht und zuerst steht ja auch, bekehrten sich ja viele, lief ja erstmal gut, ne? War ja erstmal nicht verkehrt, was sie da machten. Viele Menschen hörten aufmerksam zu, aber dann kippte die Stimmung. Da waren ein paar, die das nicht so cool fanden, was die gesagt haben, und stellten sich gegen die beiden Apostel und hetzten das Volk gegen sie auf. Und zwar so, dass sie nicht nur sie irgendwie belächelten oder irgendwie verspotteten oder so, so wie wir das vielleicht aus dem Alltag kennen, wenn wir von unserem Glauben erzählen, dass wir mal irgendwie so ein müdes Lächeln bekommen von dem anderen, der sich irgendwie so ein bisschen über uns lustig macht oder ja hinter uns am Rücken irgendwie geredet wird oder sowas. Nein, sie versuchten die Apostel zu greifen und sie letztendlich zu steinigen. Und deswegen mussten sie fliehen. Also es war eine ganz ernste und gefährliche Situation für die beiden. Sie kamen in der Situation zwar nicht ums Leben, doch wir wissen, dass sie später für diese Wahrheit ihr Leben gaben und umgebracht wurden. Es passierte nicht an diesem Tag, weil Gott noch was geplant hatte für sie, aber es passierte später. Und auch heute erleben wir immer wieder, wie Menschen die Freimütigkeit vom Evangelium erzählen und dafür in Freimütigkeit vom Evangelium erzählen und dafür gewalttätig behandelt werden, dafür misshandelt werden oder sogar den Tod sehen müssen dafür. Ganz aktuell, viele von euch werden das wissen, was in Nigeria gerade abgeht. Nigeria ist heute eines der gefährlichsten Länder für Christen. In vielen Regionen werden Christen verfolgt, ihre Dörfer werden überfallen und ihre Kirchen werden niedergebrannt. Tausende Menschen haben in den letzten Jahren ihr Leben verloren, nur weil sie es zu Jesus bekennen. Viele Familien leben in ständiger Angst, und doch beten sie weiter. Sie singen weiter, sie treffen sich heimlich, um Gottesdienst zu feiern. Und sie hören nicht auf, von Jesus zu erzählen. Und ich habe Berichte auch von Christen gelesen und auch gesehen, die mit ansehen mussten, wie ihre Häuser zerstört werden und trotzdem sagten, wir vergeben ihnen. Wir bleiben, Jesus ist unser Herr. Das ist Freimütigkeit, für das einzustehen, was ich glaube, auch wenn es krassen Widerstand gibt. Nicht, weil man keine Angst verspürt. Oh doch, ich glaube, sie verspüren Angst. Ich glaube, wir würden auch Angst verspüren. Aber weil man Gott mehr vertraut als der Angst. Nicht, weil man stark ist, weil man fähig ist, sondern weil man weiß, dass Gott treu ist. Und in einem anderen Teil der Welt, das ist jetzt 10 Jahre her, die Geschichte werden auch einige von euch kennen, an der Küste Libyens geschah etwas, was viele von uns, die das gesehen haben, wahrscheinlich nie vergessen werden. Im Jahr 2015 wurden 21 Männer von islamistischen Kämpfern entführt. 20 von ihnen waren koptische Christen aus Ägypten, einfache Arbeiter, die einfach nur Geld verdienen wollten, um diese an ihre Familie zu schicken. Sie wurden gefesselt, gefilmt und vor lauter Kamera dazu aufgefordert, Jesus zu verleugnen, um ihr eigenes Leben zu retten. Das war der einzige Way out, damit sie ihr Leben behalten durften. Es wären nur wenige Worte gewesen, die sie davon getrennt hätten, weiterzuleben. Doch sie hielten an ihrem Glauben fest, bis zuletzt. Und kurz bevor sie hingerichtet wurden, hörte man ihre Stimmen leise beten und den Namen Jesu sagen. Sie wussten, dass sie sterben würden, aber sie wussten auch, dass sie in Gottes Hand sicher waren. Diese Männer waren Märtyrer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Sachen höre, dann, ich kriege dann erstmal richtig Gänsehaut, aber auch es ermutigt mich einfach zu sehen, dass Menschen bereit sind, so weit für Christus zu gehen. Und ich selbst hinterfrage mich, bin ich bereit, so weit zu gehen? Sie waren ein lebendiges Zeugnis für Christus in ihrem Tod. Sie starben, aber sie schwiegen nicht. Wenn wir ja diese Geschichten hören, dann merken wir vielleicht, was mit dem Wort freimütig jetzt wirklich gemeint ist. Es bedeutet nicht nur im Unterricht oder im Freundeskreis zu sagen, dass man an Gott glaubt und hat man einen Soll erfüllt. Auch wenn das sehr gut ist, wenn du das tust und das auch Mut erfordert. Ich kenne das aus meiner Schulzeit. Erstmal zu sagen, dass man Christ ist, erfordert schon Mut. Freimütigkeit bedeutet, den Glauben nicht aufzugeben, auch wenn es dich alles kostet. Alles. Dieselbe Freimütigkeit, die Paulus und Barnabas lebten, als sie trotz Drohungen das Evangelium weiter predigten. Dieselbe Freimütigkeit, in der die Christen in Nigeria leben, wenn sie in den Ruinen ihrer Kirchen, die Kirchen sind zerstört, die Ruinen stehen da und sie machen trotzdem weiter Lobpreis. Dieselbe Freimütigkeit, die die 21 Männer an der libyschen Küste hatten, als sie Jesus nicht verleugneten, selbst im Angesicht ihres sicheren Todes. Sie hätten einen Ausweg gehabt, sie hätten Jesus nur verleugnen müssen, aber sie haben sich dagegen entschieden, weil der Glaube an Jesus mehr wert war als ihr Leben. Auch wenn wir hier in Deutschland nicht in solchen Umständen leben, ich weiß das, dürfen wir erstmal sehr, sehr dankbar dafür sein. Aber so glaube ich trotzdem, dass Gott uns auch in unserem Land aufruft dazu, freimütig zu sein. So freimütig wie die Apostel. Und ich weiß, dass es schwer ist. Ich weiß, es kostet sehr viel Kraft, es erfordert sehr viel Mut, es ist unbequem. Ich weiß das. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber weißt du was? Jesus selbst weiß auch, wie sich das anfühlt. Er wurde abgelehnt, er wurde auch verspottet, er wurde gehasst, er wurde letztendlich getötet, obwohl er den Menschen nur Heilung und Segnung gebracht hat. In Johannes 15, Vers 18 sagt Jesus selbst, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das bedeutet, Ablehnung, oder wie ich das in meiner Predigt hier genannt habe, Hate. Aufgrund deines Glaubens an Jesus ist kein Zeichen dafür, dass du versagt hast. Absolut nicht. Ist kein Zeichen dafür, dass du dich gerade auf dem falschen Weg befindest und irgendwie noch deine Methoden ändern müsstest, damit die Leute dich feiern, weil du ihnen vom Evangelium erzählst. Sie ist ein Zeichen dafür, dass du Jesus ähnlicher wirst. Denn Jesus wurde auch für die Wahrheit gehasst. Wenn du für die Wahrheit gehasst wirst, ist es eine logische Konsequenz dessen, was hier gerade passiert. Und ich finde es sehr schön, dass ich immer wieder sehen darf, auch hier in der Jugend, in der Gemeinde, wie viele von euch auch für ihren Glauben einstehen. Klassenkameraden mit einladen, vielleicht auch heute, vielleicht hast du heute jemanden mitgebracht oder aus der Uni, von der Arbeit, dass du ganz offen bist und mit den Leuten sprichst und ihnen sagst, dass du Christ bist. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert und ein großer Segen für die Menschen in deinem Umfeld. Und ich will dich echt ermutigen, da weiterzumachen. Aber vielleicht hörst du das auch gerade alles hier und merkst, dass du noch nicht so freimütig sein kannst. Dass die Angst dich oft überfällt und du deswegen eher als ein, wir sagen in der Arche immer so das Wort U-Boot-Christ, ne? Also du tauchst immer unter und am Wochenende tauchst du wieder auf. Oder Undercover-Christ, irgendwie unterwegs bist. Wenn du so fühlst, dann möchte ich dir eins sagen, ich kenne das. Ich kenne das. Ich hatte selbst auch eine Zeit, 2014, wo ich auch schon Christ war. Ich war auch schon in der Gemeinde und ich war auch ein U-Boot-Christ. Ich bin zwar immer zu den Veranstaltungen hergekommen, aber habe in der Uni trotzdem alles mitgemacht, was man so mitmachen konnte. Bis dann irgendwann dieses Doppelleben in sich zerbrochen ist und ich dann gemerkt habe, ich muss was ändern. Und dann nochmal neu die Entscheidung für Jesus getroffen habe. zweitgleisig zu fahren, funktioniert nicht. Weil in meinem Falle ich überhaupt nicht das Interesse oder die Freimütigkeit hatte, den Menschen von Jesus zu erzählen. Weil ich eher so sein wollte wie sie und weniger ihnen erzählen wollte, wie Jesus ist. Freimütigkeit kommt nicht durch deinen starken Willen, den du hast. Sie ist auch keine Charaktersache. Ich weiß, wir sind unterschiedlich. Manche sind ein bisschen extrovertierter, manche sind eher an sich gekehrt. Klar ist es für jemanden, der gerne redet und von Menschen reden kann, einfacher vom Evangelium zu erzählen. Aber das ist nicht die Voraussetzung dafür. Freimütigkeit entsteht nämlich aus der Tiefe deines Vertrauens in Jesus. Oder in anderen Worten, je mehr du dich mit Jesus füllst, je mehr du dich mit seinem Wort füllst, je mehr du ins Gebet gehst, je mehr du Gemeinschaft mit anderen Christen hast, desto freimütiger wirst du werden, das Evangelium zu verkündigen. Je mehr du dich mit Jesus füllst, desto mehr hast du Lust, von Jesus zu erzählen. So wie Paulus und Barnabas. Doch Paulus und Barnabas erlebten nicht nur Hate, wie ich das hier genannt habe, sondern sie erlebten auch das andere Extrem. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Echt bleiben, auch wenn du gehypt wirst. Also nachdem Paulus und Barnabas aus Ikonion fliehen mussten, kommen sie nach Lystra. Und dort begegnen sie, in Vers 8, falls du reingucken möchtest, einem Mann, welcher von Geburt an gelähmt war. Das heißt, er konnte noch nie laufen, der weiß gar nicht, wie es ist, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und zu gehen. Der kannte dieses Gefühl nicht. Und dieser saß am Straßenrand und sah die Apostel auf der Straße und hörte Paulus reden. Und voller Hoffnung und im Glauben daran, dass er irgendwas an seiner Situation machen könnte und ihn heilen könnte, schaute er Paulus an und Paulus schaute ihn zurück an. Oder schaute zurück. Als Paulus seinen Glauben sah, sprach er zu ihm: Steh auf, stell dich auf deine Füße. Und der Mann, der sein Leben lang gelähmt war, sprang auf und ging umher. Ein großes Wunder war geschehen und das ganze Dorf hat es mitbekommen. Die Menschen reagierten anders als in dem Ort, wo sie vorher waren. Statt den Aposteln irgendwie dann mit Gewalt zu begegnen und sie steinigen zu wollen, fingen sie an, sie auf einmal als Götter zu verehren. Auch interessanter Tag für die beiden oder interessante Woche. In Vers 12 heißt es, dass sie Barnabas Zeus nannten und Paulus Hermes. Damit ist nicht der Paketzusteller gemeint, ne? Sondern der griechische Gott ist das, glaube ich. Kurz zum historischen Kontext, was, wenn sich jemand damit nicht auskennt, mit Zeus und Hermes, was, wie man das einordnen kann. Also Lystra, wo sie jetzt gerade waren, war eine heidnisch-griechisch geprägte Stadt in der römischen Provinz Lykaonien. Die meisten Menschen dort kannten den Gott der Israeliten gar nicht. Kannten den Gott der Bibel gar nicht. Sie glaubten an die ganz vielen Götter, die in der griechisch-römischen Welt da waren. Sie glaubten an Zeus, an Hermes, an Apollon, an Artemis und die vielen anderen Götter, die noch da sind. Sie hatten ja für alles einen Gott. Gott des Krieges, Gott der Fruchtbarkeit, Gott der Liebe und so weiter. Sie glaubten auch, dass die Götter manchmal, und das ist ganz lustig, weil es Parallelen zum Christentum gibt, in Menschengestalt auf die Erde kam, um Menschen zu besuchen oder sie in irgendeiner Weise zu prüfen. Es gab sogar eine lokale Legende, so habe ich das zumindest gelesen, dass Zeus und Hermes einmal anonym eine Stadt besucht hätten, doch niemand hätte sie aufgenommen, außer ein einfaches Ehepaar. Und dieses Ehepaar wurde dann auf irgendeine Art und Weise von den beiden gesegnet oder belohnt. Und dieser Mythos war gut in der Region bekannt. Und als dann Paulus und Barnabas diese Wunder taten oder das Wunder taten und der Mann sich auf einmal, als er gelähmt war, dann vom Boden erhob, derjenige, der wahrscheinlich den das ganze Dorf kannte, der schon immer da lag und der auf einmal jetzt gehen konnte, dachten die Leute, die Geschichte wiederholt sich jetzt wieder. Aha, Zeus und Hermes sind zurückgekehrt, die wollen uns wieder prüfen. Wollen wir dem mal jetzt extra lieb begegnen? Und deswegen sind sie dann hingerannt, haben Opfer dargebracht und wollten sie als Götter verehren. So kurz zum Kontext, wieso sie das so extrem gemacht haben. Also war das jetzt eine ganz andere Situation als in dem Ort davor. Statt gehatet zu werden, wurden sie jetzt komplett gehypt von den Leuten. Und plötzlich stehen Paulus und Barnabas diesmal positiv im Mittelpunkt. Alle jubeln ihnen zu, feiern sie wie Superstars. Stell dir einfach mal vor, Menschen denken, du bist Gott, was die alles für dich tun würden. Also was für ein Hype, was für eine Ekstase da sein musste. Und an diesem Punkt passierte jetzt etwas Entscheidendes. Und zwar nicht jetzt nach außen hin direkt, aber in den Herzen von Paulus und Barnabas. Sie mussten jetzt entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Wie sie damit umgehen, zeigt, wo ihr Herz ist. Sie hätten sich nämlich feiern lassen können. Sie hätten sagen können, gut, endlich erkennt mal jemand, dass wir auch mal ein Segen für Leute sind und versucht uns mal nicht zu steinigen. Wir nehmen das jetzt mal an und dann setzen wir uns schön irgendwie in irgendwelchen Gemächern hin und lassen uns vom Palmwedeln ein bisschen Wind zufächern und essen ein paar Weintrauben nebenbei. Hätten sie machen können, weil wenn die schon bereit waren, Opfer darzubringen, dann glaube ich, dass sie auch bereit gewesen wären, sowas zu tun. Sie hätten mitspielen können und sich viele Reichtümer oder großes Ansehen irgendwie verdienen können. Doch wie reagierten die beiden? Sie tun das absolute Gegenteil. Sie sind entsetzt darüber, über diese Verehrung und zerreißen als Zeichen dessen ihre Kleidung und rufen in die Menge, was macht ihr da? Was macht ihr da? Wir sind Menschen wie ihr. Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch abwendet von diesen nichtigen Dingen, also von diesen falschen Göttern auch, und euch dem lebendigen Gott zuwendet. Das ist für mich echte Demut. Sie wollen den Ruhm nicht. Sie wollen diese Art von Aufmerksamkeit gar nicht. Sie wollen, dass die Menschen den einzig wahren Gott kennenlernen und nicht sie verehren. Und das ist auch ein Punkt, der für uns heute auch unglaublich aktuell ist, auch wenn man das auf den ersten Moment nicht denkt. Wir leben in einer Welt, in der ständig Menschen gefeiert werden. Und genauso schnell wieder fallen gelassen werden. Unsere Kultur liebt Helden, Superstars, Idole. Avengers habt ihr bestimmt auch alle gesehen. Werden gefeiert bis zum geht nicht mehr. Aber nur so lange, bis sie perfekt erscheinen. Social Media funktioniert nach demselben Prinzip. Post ist ein gutes Bild, schönes Bild, starkes Statement darunter oder darüber, keine Ahnung. Ein witziger Clip und schon bist du im Trend. Schon gehörst du dazu, schon wirst du gefeiert von den Menschen. Aber dieser Hype hält meist nicht lange an. Heute kriegst du ein Like und morgen wirst du gecancelt. Heute wirst du von deinem Arbeitgeber gelobt und morgen führst du schon ein demotivierendes Gespräch mit deinem Arbeitgeber, wo er dich fertig macht für die Fehler, die du irgendwie bei der Arbeit gemacht hast. Und genau das kann auch gefährlich werden für uns Christen. Denn wenn du anfängst, dich über den Applaus anderer Menschen zu definieren, dann verlierst du ganz leicht den Blick dafür, wer du eigentlich in Gottes Augen bist. Du lebst dann nicht mehr aus Gottes Anerkennung, sondern du lebst aus der Anerkennung von Menschen. Jemand, der in einer Gemeinde diente, sagte mal, ich konnte leider nicht herausfinden, wer das genau gesagt hat. Die größte Versuchung beim Dienen ist nicht aufzugeben, sondern sich selbst ins Zentrum zu stellen. Die größte Versuchung beim Dienen ist nicht aufzugeben, sondern sich selbst ins Zentrum zu stellen. Wenn Gott dich gebraucht, auf der Bühne, mich jetzt gebraucht hier als Prediger oder das Lobpreisteam, oder im Unterricht, wenn du in der Schule bist, auf dem Schulhof, in deiner Gemeinde oder einfach in deinem Alltag, wo du bist, dann ist die Versuchung groß zu denken, wow, ich bin so begabt, die Leute feiern mich für das, was ich für Gott tue. Aber das ist der Moment, wo du aufpassen musst, denn der Dienst für Gott dreht sich nicht um dich und mich, sondern der Dienst dreht sich um Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern. Ich finde es wichtig und gut, dass wir Geschwister loben für ihre Dienste. Ich finde das schön, wenn jemand einen Dienst hatte und dann man nach dem Abend hingeht und ermutigende Worte zu dieser Person sagt. Weil ich glaube, das stärkt einen selbst auch, den Dienst weiterzumachen. Es gibt einen selbst auch Mut. Und man hat das Gefühl, ja, ich bin Teil der Arbeiterschaft für das Reich Gottes. Aber jeder muss auch selbst aufpassen, dass dieses Lob nicht dazu führt, dass wir uns selbst feiern. Und ich denke, dass sich da jeder ehrlich prüfen sollte. Es ist gefährlich, wenn wir anfangen, bestimmte Prediger, Glaubenslehrer, Influencer oder Worshipleiter zu hypen. Natürlich dürfen wir dankbar sein, dass gewisse Menschen mit besonderer Gabe ausgestattet sind. Das meine ich nicht damit. Wir dürfen uns gerne und viel von ihnen anhören, wenn die Message gut ist. Aber sobald wir mehr von ihnen reden als von Jesus selbst, läuft irgendwie was schief. Kein Mensch ist die Quelle der Kraft, kein Mensch oder kein Leiter ist der Mittelpunkt des Glaubens. Wenn wir Menschen zu sehr bewundern, riskieren wir, dass wir die Botschaft mit dem Boten verwechseln. Und dann entsteht Enttäuschung, wenn dieser Mensch Fehler macht, weil wir den Blick von Jesus weggenommen haben zu dem Menschen hin. Unsere Hoffnung sollte nicht im Menschen gegründet sein, sondern sie sollte auf Christus allein gegründet sein. Und genau das ist die Haltung. Das war die Versuchung bei den beiden. Wir erinnern uns daran, die hätten sich feiern lassen können. Die hätten bekommen können, was sie wollen wahrscheinlich. Aber das ist die Haltung, die Paulus und Barnabas hier zeigen. Sie wissen, es ist gefährlich, wenn Menschen dich feiern, weil du dann ganz schnell vergisst, wem die Ehre wirklich gehört. Darum zerreißen sie ihre Kleider. Das war damals übrigens ein Zeichen davon, dass sie traurig und entsetzt waren. Machen wir heutzutage nicht mehr. Ist auch gut so. Aber war damals so. Und sie wollen ganz klar machen damit, wir sind nicht göttlich. Wir sind nicht die Quelle. Wir sind noch nur die Arbeiter auf dem Feld. Und ich möchte auch dich herausfordern. Wie oft hast du dir schon die Ehre genommen, die eigentlich Gott gehörte? Wie oft hast du ein Kompliment oder eine Ermutigung von Bruder oder Schwester aus der Gemeinde oder auch von außerhalb bekommen und hast dann geantwortet mit, ja, Gott hat mich gesegnet oder alle Ehre sei dem Herrn, es kommt alles von ihm. Aber insgeheim, innerlich hast du gedacht, ich habe das schon echt gut gemacht. Das war schon echt gut von mir. Ich glaube, wir müssen uns alle da selbst prüfen. Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall schon mal gefallen bin. Hundertprozentig. Und ich glaube, wir haben alle noch Luft nach oben. Vielleicht benutzt dich Gott in deiner Klasse, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, hier. Vielleicht erlebst du, dass Menschen dich schätzen, dir danken, dich loben. Freu dich darüber. Es ist schön und darf dich ermutigen, aber vergiss nie, wem die Ehre gehört. In Jakobus 1,17 heißt es, alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Lichter, also von Gott. Darum, wenn Menschen dich feiern, behüte dein Herz, bleib echt. Wenn du Lob bekommst, bedanke dich, aber vergiss nie, wer dir die Kraft für deinen Dienst gibt. Es ist Gnade, dass Gott uns gebraucht. Es ist Gnade, dass wir Teil seines Plans sind. Er hätte uns für die Umsetzung seines Willens nicht gebraucht, aber er liebt uns so sehr und möchte Gemeinschaft mit uns haben, dass er uns für die Erbauung seines Reiches nutzen möchte. Und nicht nur nutzen möchte, sondern dass er uns alles dafür gibt und alles tut, dass wir seinen Willen erfüllen können. So einen liebenden Gott haben wir. Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt, dann bin ich auch durch. Gott gebührt alle Ehre. Amen. Nachdem Paulus und Barnabas jetzt die Menschen davon abhalten wollten, ihn da zu opfern und irgendwelche Stiere und so weiter und Kränze zu bringen, nutzen sie die Gelegenheit jetzt nicht für sich selbst, sondern sie nutzten die Gelegenheit für Gott. Sie stehen in der Mitte von dieser aufgewühlten Menge, die dann dachte, da sind jetzt gerade Zeus und Hermes bei uns. Menschen jubeln, der Priester steht mit den Stieren und so weiter da. Aber Paulus und Barnabas tun das Gegenteil von dem, was die Menschen dort erwartet haben. Die haben erwartet, okay, die werden jetzt sich zu erkennen geben. Ja, ich war es, Zeus, ihr habt mich erwischt. Ich bin's, Hermes. Nein, haben sie nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, wir verkündigen euch, dass ihr euch abwenden sollt von den nichtigen Dingen zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Statement. Kein Platz für, ich lasse mir ein Hintertürchen offen, dass ich denen sage, ja, wir sind nicht die Götter, die ihr sagt, aber wir sind auch irgendwo wichtig und so, also könnt ihr schon gerne verehren, aber wir wollten euch ja auch eigentlich was erzählen. Nein, sie sind ganz klar. Anstatt den Augenblick des Ruhms zu genießen, lenken sie die Aufmerksamkeit von sich selbst weg hin zu Gott. Sie erzählen von dem Gott, der Regen schenkt und die Erde fruchtbar macht, der die Welt hält und den Menschen Freude gibt. Sie erzählen von dem Gott, der Leben gibt, der treu ist, der immer für sie da ist. Vom lebendigen Gott. Sie drehen den Scheinwerfer also ganz bewusst von sich weg und richten ihn auf Gott. Und das ist das Herz eines wahren Nachfolgers. Ehre weitergeben an denjenigen, der es verdient hat. Ehre geben an denjenigen, der es verdient hat. Ich finde es zum Beispiel immer sehr ermutigend, ich mag ja Fußball ganz gerne und es gibt vielleicht einige, die Fußball auch gerne mögen hier oder Sport. Und es gibt ja viele Sportler, die sich auch zu ihrem Glauben bekennen. Das sieht man immer wieder in den sozialen Medien. Um mal auch für euch als Ermutigung mal zwei Beispiele zu nennen. Also der Profifußballer Justin Diehl vom VfB Stuttgart schreibt zum Beispiel häufiger mal unter seine Posts sowas, so Sätze wie "In Jesus' name I play". Um damit zu zeigen, dass alles, was er tut, auch, dass er quasi für seinen Arbeitgeber arbeitet, dass er das im Namen Jesu tut. Oder auch Felix Metscher, ein deutscher Nationalspieler, Spieler vom BVB, der immer wieder auch sich zu seinem Glauben bekennt und auch eine Sache gesagt hat, die ich auch sehr wichtig fand, die auch seine Identität gezeigt hat. Ein Christ, dass er sich selbst sieht als ein Christ, der Fußball spielt und nicht als ein Fußballer, der ein Christ ist. Also er definiert öffentlich seinen Status, seine Identität so, dass er sagt, in erster Linie bin ich Christ. In erster Linie bin ich ein Kind Gottes. Und ich spiele noch nebenbei Fußball und verdiene Geld. Aber in erster Linie bin ich Christ. Und mich ermutigt das sehr, wenn ich sehe, dass Menschen, die so im Rampenlicht stehen, also so wie Paulus und Barnabas, und alles quasi haben könnten, was sie möchten, die ganze Anerkennung und so weiter, dass sie trotzdem es vorziehen, für Jesus einzustehen, für ihren Glauben einzustehen. Und wir wissen, dass das auch nicht bei jedem gut ankommt. Also, ich von den beiden Fußballern, aber auch von vielen, finde ich, dass sie starke Statements bringen und vielen Glauben einstehen und Jesu Namen groß machen. Und Paulus und Barnabas handeln eben genauso. Sie wissen, wir sind keine Helden, wir sind keine Götter, wir sind Werkzeuge in der Hand des Schöpfers. Gott ist es, der Gutes tut. Er ist es, der heilt, der rettet, der verändert. Und er ist es auch, der ewiges Leben schenkt. Gott will, dass du dich engagierst, er will, dass du Verantwortung übernimmst, er will, dass du stark wirst in deinem persönlichen Glauben, dass du freimütig auftrittst, aber vergiss nie, dass du das alles zu Gottes Ehre tust. Egal wie begabt du bist, die Gabe kommt von Gott. Im Psalm 115, Vers 1 heißt es, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gilt die Ehre, denn du bist gnädig und treu. Gott gebührt alle Ehre, nicht nur, weil er der Schöpfer ist, sondern weil er uns in Jesus Christus auch erlöst hat. Am Kreuz zeigt Gott sein Herz. Der Sohn Gottes nimmt die Schuld auf sich. Der Einzige, der gerecht ist, nimmt das Urteil der ganzen Welt auf sich. Der unendlich liebende Gott gibt sein Leben für die, die ihn scheinbar unendlich hassen. Dort, wo wir nichts mehr zu bringen haben, wo wir nichts mehr leisten können, begegnet uns Gott mit Gnade und Barmherzigkeit. Nein, wir haben uns nicht zu Gott hinaufgearbeitet. Gott ist selbst Mensch geworden, und zu uns herabgekommen. Und ihm war es so wichtig, dass wir nicht in die ewige Verdammnis gehen, dass er deswegen sein eigenes Leben gegeben hat. Deshalb verdient Gott alle Ehre. Wenn du einen Grund gebraucht hast, das ist der Grund, weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Und zum Schluss, und das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Vielleicht hörst du das jetzt und denkst dir, okay, du bist vielleicht schon jemand, der Jesus treu nachfolgt und dich ermutigt das jetzt für deinen Glauben und du versuchst da mehr Fokus nochmal drauf zu legen und das mit in die Woche zu nehmen. Aber vielleicht sitzt du hier auch und sagst, entweder ich kenne diesen Jesus gar nicht, von dem du gerade erzählst, oder du kennst Jesus, aber du hast noch nicht wirklich ganze Sache mit ihm gemacht. Vielleicht denkst du dir, dass du Jesus gerne nachfolgen würdest, aber du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen. Du bist nicht bereit, den Hate zu ertragen, der das mit sich bringt. Und du hast recht damit. Als Christ wird es nicht einfach sein. Das ist jetzt ein schlechtes Verkaufsgespräch, aber du wirst, wenn du Christ wirst, ausgelacht werden. Wenn du über Jesus redest, du wirst vielleicht aus bestimmten Freundesgruppen ausgeschlossen werden. Vielleicht werden sie hinter deinem Rücken über dich lästern. Wir wissen von vielen Christen, die auch verfolgt oder sogar getötet werden, wie ich in den Beispielen genannt hatte. Doch das Leid und die Herausforderungen auf dieser Erde sind verglichen mit der Herrlichkeit im Himmel, wenn wir bei Jesus sind. Nur ein Staubkorn. Und Jesus verspricht dir ewiges Leben. Keine Verdammnis, kein Leid, keine Ewigkeit, keine unendliche Dunkelheit, sondern Licht, Freude und letztendlich Frieden in ihm. Und ich will die Predigt mit Johannes 8, Vers 12 beenden, wo Jesus sagt, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.